Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, hallo und heute ist wieder Leader Talk Tag und mein Gast heute ein sehr, sehr erfahrener Trainer. Soweit kann ich das schon mal sagen. Benno Mühlmann, der seit über 30 Jahren im Trainergeschäft aktiv ist und war und ein großer Name im deutschen Fußball, Herr Mühlmann, auch wenn Sie das vielleicht nicht so hören wollen, aber auch als Spieler natürlich eine tragende Rolle gehabt bei Werder Bremen, dem Hamburger SV und dann viele, viele Jahre bei vielen Vereinen als Trainer. Ich freue mich, dass Sie heute mein Interviewgast sind, Herr Mühlmann. Hallo.
Ja, hallo. Schönen Tag.
Dankeschön, Herr Mühlmann. Sie leben, glaube ich, in Bremen, das ist korrekt?
Ja, ich habe, seitdem ich Spieler bei Werder geworden bin, unseren Wohnsitz nach Bremen verlegt und habe den auch die ganzen Jahre beibehalten, auch wenn ich nicht immer in Bremen oder kaum noch nachher in Bremen gearbeitet habe. Und letztlich bin ich dann gefahren zu meinen jeweiligen Tätigkeiten. Mhm. Und ich glaube, dass das im Nachhinein auch richtig war.
Also Ihre Heimat ist Bremen und wir sind sozusagen über den Computer verbunden. Wir sehen uns quasi nicht vor Ort, aber wir hören uns gut, Herr Mühlmann. Und ich möchte ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern Sie nochmal vorstellen, welche Trainerstationen Sie im Einzelnen gehabt haben. Und mit Sicherheit wird bei der einen oder anderen Station bei Ihnen auch ein Schmunzeln stattfinden. Sie sind als Trainer 1989 beim Hamburger SV als Nachwuchs- und Co-Trainer eingestiegen, so habe ich es gelesen. Und dann relativ schnell, nämlich dann im September 92, HSV-Bundesliga-Trainer geworden. Sie haben Egon Cordes ersetzt und waren relativ lange dann beim Hamburger SV, bei ihrer ersten Station bis 1995. Danach 2 Jahre in der dritten Liga bei Eintracht Braunschweig aktiv. Dann das erste Mal Greuther Fürth, ein Verein, den Sie insgesamt 3-mal betreut haben, von 1997 bis 2000. Danach der Wechsel nach Bielefeld, wo Sie mit der Arminia den Bundesliga-Aufstieg 2002 erlebt haben. Und dann sind Sie wieder zurück nach Fürth 2004 für 3 Jahre. Die Fürther betreut wieder Eintracht Braunschweig und man merkt so, Herr Mühlmann, dass da so ein paar Vereine immer wieder auftauchen. Braunschweig 2-mal trainiert, Greuther Fürth 3-mal trainiert. Ist so ein bisschen auch kennzeichnet ihre Karriere. Sie waren dann von 2007 bis 2008 wieder in Braunschweig, dann von 2008 bis 2009 wieder in Fürth. Im Jahr 2010, 2011 haben Sie Ingolstadt vor dem Abstieg bewahrt in der zweiten Liga und sind im Dezember 2011 dann zum FSV Frankfurt, wo Sie auch nochmal eine längere Phase hatten und die erfolgreichste Zeit der Frankfurt in der zweiten Liga mit einem sensationellen damals 4. Platz sogar gekrönt haben. Hatten dann nochmal eine Aufgabe bei 60 München, relativ kurz, ein knappes Jahr. Oder 7-8 Monate von 2015 bis 2016. Und dann ja so ihr Herzensverein, da wo sie auch als Spieler groß geworden sind, so kann man es glaube ich sagen, Preußen Münster nochmal von 2016 bis 2017. Das waren so an sich ihre Trainerstationen. Zuletzt waren sie auch noch in Fürth als für die Scouting-Abteilung aktiv und sind sehr engagiert, was den Bund Deutscher Fußballlehrer anbetrifft. Herr Mühlmann, so haben wir mal das Ganze zusammengefasst. Wie klingt das in Ihren Ohren, wenn Sie so auch nochmal hören und das so zusammengefasst nochmal präsentiert bekommen?
Ja, es sind vielfältige Aufgaben gewesen und über ganz Deutschland angesiedelt letztlich. Und das Entscheidende für mich ist einfach, dass ich glaube, die ganzen Jahre ganz wenige Zeiten hatte, in denen ich nicht gearbeitet habe, sondern immer wieder schnell, wenn es dann zu einer Entlassung oder zu einer Trennung gekommen ist, wieder was gefunden habe. Und das ist letztlich auch das gewesen, was ich wollte. Ich wollte arbeiten und ich wollte einfach auf dem Platz stehen. Und das habe ich auch ja viele Jahre geschafft.
Das ist relativ ungewöhnlich, Herr Müllmann, weil gerade aktuell ist ja auch immer wieder zu sehen ist, dass Trainer ihre Auszeiten brauchen. Sie müssen sich regenerieren, ihren Akku aufladen. Wie Sie richtigerweise sagen, in Ihrer Karriere, da hat sich meistens das eine nach dem anderen ergeben und Sie waren nie lange ohne Trainerjob. Wie haben Sie denn sozusagen Ihren Akku aufgeladen oder wie haben Sie es geschafft, überhaupt so durchzukommen, dass Sie das Gefühl hatten, na, ich bin eigentlich immer hungrig und freue mich auch auf die nächste Aufgabe?
Ja, für mich war es wirklich so, dass die Arbeit auf dem Platz mit der Mannschaft, das für mich kein Stress war. Das war immer, das hat mir immer gut gefallen und das war auch immer so meine Hauptaufgabe, die mir letztlich Spaß gemacht hat. Und natürlich sind die einzelnen Jahre unterschiedlich gewesen und den einen oder anderen Stressfaktor habe ich sicherlich auch in den verschiedenen Vereinen gehabt, aber für mich war auch in der Zeit, wo ich dann auswärts gearbeitet habe, ja immer die Situation so, dass ich nach Spielen den freien Tag im Grunde dann wieder nach Bremen gefahren bin und die Autofahrt dahin schon letztlich, wo ich vielleicht noch ein paar Telefonate geführt habe, war schon die Umstellung und zu Hause habe ich mein Handy ausgeschaltet, da habe ich wirklich auch anderthalb Tage dann mich mit der Familie beschäftigen können oder andere Dinge machen können und bin überhaupt nicht in diesen Stress gewesen. Und das hat mir während der Saison eigentlich gereicht, um jetzt nicht auch da jetzt irgendwie überarbeitet zu sein.
Und trotzdem ist es ja so, der Medienbetrieb, es gibt natürlich dann auch Journalisten, die dann kritisch schreiben, wenn es auch mal Niederlagen gibt. Wie schafft man es oder wie haben Sie es geschafft, tatsächlich abzuschalten und das andere auch nicht so ranzulassen, wenn es denn mal auch nicht ganz so rund lief? Was für ein Rezept hatten Sie da? Also, dass Sie sozusagen diese Welt da draußen mit allem, was dazugehört, zuletzt, das haben Sie natürlich auch noch erlebt, über die sozialen Kanäle, das einfach nicht so nah an sich rankommen zu lassen?
Ja, in den ersten Jahren, sagen wir mal, in Hamburg, da war natürlich in der Endphase schon sehr große Kritik auch da und die war aber letztlich in den regionalen Medien in Hamburg Tag für Tag zu lesen und meine Familie hat das nicht so damals mitbekommen, weil da war eben, wie Sie selber gesagt haben, die sozialen Medien noch nicht so aktuell und für sie war das nicht jeden Tag lesbar und insofern hat mich das zu Hause dann wirklich auch nicht so beschäftigt. Es ist so, dass ich das Geschäft ja von Anfang an kenne und auch als Spieler schon das ein oder andere erlebt habe, auch schon einen Abstieg mit Werder mit durchgemacht habe und auch da schon viel Kritik kennengelernt habe und insofern ja weiß und immer wusste, dass das auch zu diesem Geschäft dazugehört. Und wenn man darauf eingestellt ist, denke ich, kann ich zumindest damit auch umgehen.
Also es braucht aber eine stabile Persönlichkeit. Also ich meine, sowas trifft einen ja immer als Spieler, als auch als Trainer. Aber Sie haben das immer sozusagen an sich abprallen lassen können.
Ja, ich habe das eine oder andere sicherlich auch hat mir zu schaffen gemacht. Das will ich gar nicht abschreiten. Aber ich habe es selber verarbeiten können mit mir selbst auch. Und ich glaube schon, dass von der Basis her ich ein ganz gutes Selbstbewusstsein habe und damit auch umgehen kann und schon weiß, dass ich nicht immer alles richtig mache, aber dass es so katastrophal ist, wie es dann in diesen Momenten dann von den Medien da vielleicht dargestellt wird, ist es dann auch nie gewesen. Und das hat mir dann auch persönlich immer eine Sicherheit gegeben, dass ich A, diesen Job kann und dass ich B, den auch gut mache.
Das heißt, es gab an keiner Stelle Ihrer Trainerkarriere wirklich so einen kritischen Punkt, wo Sie sich so im Nachhinein auch so sagen, boah, das war eine schwierige Situation für mich persönlich. Den Punkt gab es eigentlich nicht in Ihrer Karriere, höre ich da raus?
Ja, ich, wie gesagt, ganz am Anfang in Hamburg, in der Endphase, da war es schon, sehr überzogen, weil es letztlich darum ging, wirklich ein, zwei Monate lang, dann mich wegzuschreiben. Ne? Und das hat der betreffende Journalist damals auch direkt gesagt. Das fand ich auch okay, dass er es mir zumindest gesagt hat. Und hat man dann schon eine gewisse Ohnmacht und kann letztlich auch wenig machen, wenn wirklich ja die Dinge auch ein bisschen verzerrt dargestellt werden und wenn immer alles dann eben auf den Trainer fokussiert, dann eben schlecht ist. Und das hat, da wäre ich auch eher, hätte ich auch bald von mir schon eher die Brocken hingeworfen. Einfach, weil ich keine Lust mehr hatte, mich da tagtäglich damit dann auch letztlich zu beschäftigen. Und die Problematik ist ja nicht, dass es einen selber beschäftigt, sondern die Problematik ist, dass man ja auch weiterarbeiten muss und erfolgreich weiterarbeiten muss mit der Mannschaft. Und das natürlich schwieriger wird, wenn drumherum alles in Frage gestellt wird, was der Trainer letztlich da initiiert.
Jetzt sind wir schon relativ schnell auf das Kapitel Hamburger SV gekommen, wollte das eigentlich ein bisschen später mal thematisieren, aber jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, ich habe natürlich auch nochmal nachgeschaut, Herr Müllmann, Sie sind nach Frank Pagelsdorf und Kuno Klötzer der Trainer mit der längsten Amtszeit in der Bundesliga-Geschichte beim HSV. Das ist aller Ehren wert, muss ich sagen. Es ist ja schon eine gewisse Zeit her, dass Sie beim Hamburger SV über 3 Jahre der Bundesliga-Trainer waren. Das heißt, Sie haben ja da auch eine Menge richtig gemacht in diesen 3 Jahren und das war ja damals Ihre erste Station. Können Sie noch mal kurz so referieren? Zum einen erste Trainerstation in der Bundesliga als junger Trainer und dann gleich 3 Jahre bei so einem Dino sozusagen in der Bundesliga aktiv. Was haben Sie damals spontan richtig gut gemacht, also im Nachgang, weil sonst hätten Sie sich so lange ja auch nicht halten können, wenn man auch sieht, wie viel Trainer der HSV verschlissen hat?
Nein, das ist richtig. Wir haben es wirklich, als ich es dann übernommen habe, im September, glaube ich, 92, sehr schnell geschafft, uns aus dieser Abstiegszone, in der wir ja waren, rauszuspielen und wirklich auch stabil in der Bundesliga die nächsten Jahre dann zu spielen. Aber wir haben es eben auch nicht geschafft, uns international zu qualifizieren. Und das ist in Hamburg dann über kurz oder lang doch der Anspruch. Und insofern war da immer der Ansatz. Ich denke schon, dass ich auch zu dem Zeitpunkt auch über diese 3 Jahre ein ganz vernünftiges Verhältnis auch zu den Medien gehabt habe. Das ist immer die Basis in solchen großen Vereinen, dass man damit auch umgehen können muss. Und wir haben einen ganz guten Fußball gespielt, der uns auch ja immer zumindest im einstelligen Bundesliga-Bereich, da im Tabellenplatzbereich gehalten hat. Das ist in Ordnung gewesen. Wir haben insgesamt aber auch wenig Geld gehabt, was uns bewusst war, also den Verantwortlichen bewusst war. Und insofern waren auch alle zufrieden da mit der Arbeit in dem Bereich. Und das ist dann praktisch wirklich, nachdem ich auch mit mir über 3 Jahre es nicht geschafft worden ist, dann wirklich sich hier für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Da waren einfach, ja, kann man jetzt so sagen, was von der Bild-Zeitung her einfach auch zu lang die Zeit. Ne? Und da hat auch dann der Chefredakteur da mir praktisch nahegelegt.
Wenn du musst weg.
Den Verein im Sommer zu verlassen. Und ich hätte es auch gerne gemacht, aber der Präsident wollte es nicht so gerne, den Verein zu verlassen. Sonst müssen wir dich wegschreiben. Das war so ungefähr wörtlich sein Ausdruck. Und das war auch okay. Ich habe auch nachher, es war nicht okay, aber es war ehrlich dann in dem Moment von ihm. Ne? Und ich habe auch nachher wiederum während des Jahres vielleicht nicht so das gute Verhältnis, aber danach durchaus wieder einen guten Kontakt mit ihm gepflegt.
Jetzt stelle ich mir das so vor, Herr Müllmann, Sie sind ein junger Trainer, waren Nachwuchstrainer, Co-Trainer in dem Verein HSV und dann werden Sie Trainer. Sie müssen ja relativ schnell gespürt haben, Mensch, ich mache da ein paar Sachen, die sind nicht so blöd. Also die sind auch ganz gut, auch im Umgang mit der Mannschaft. Was haben Sie denn sozusagen zu Beginn dieser Jahre in Hamburg gespürt, was Sie gut können, auch im Umgang mit der Mannschaft? Was war das denn? Was waren das für 1-2 Punkte?
Ja, ich denke, dass war ja auch dann der Übergang nach Jürgen Cordes, dass ich noch ein paar junge Spieler aus dem Nachwuchsbereich, die ich ja kannte und die ich ja selber gehabt hatte ja. da in der Saison schon, dann wirklich auch hochgezogen habe. Ich denke nur an Carsten Behron damals. Mhm. Und ich glaube, dass ich es von Anfang an geschafft habe, ein gutes Mannschaftsklima auch praktisch zustande zu bringen. Natürlich braucht man da immer auch die Spieler dafür, aber man muss auch als Trainer auf die Spieler zugehen können und da auch irgendwo Gefühl haben, dass man die richtige Hierarchie da auch dann praktisch schafft. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, hinbekommen. Und wir haben ja insgesamt eine gute Mannschaft gehabt, die auch nicht absteigen musste. Aber die eben dann es letztlich auch nicht geschafft hat, habe ich ja vorhin schon gesagt, diese internationalen Bereich da zu erklimmen. Und das war das eine. Und ich denke, dass ich auch ein ganz gutes Gespür immer dafür habe, dann, wenn es für die nächste Saison dann geht in die Planung, dass man da die richtigen Schritte macht, wem man wirklich dazu holen kann und muss, wem man behalten sollte und von wem man sich auch mal trennen sollte. Also diese Personalpolitik oder Kaderpolitik, glaube ich, dass ich da von Anfang an ein ganz gutes Gespür für gehabt habe.
Also wer in die Mannschaft passt, wer aber auch zu Ihnen passt. Ich habe Sie ja auch kennengelernt, Herr Müllmann, damals in München 1860 und habe Sie als einen sehr fairen, korrekten Gesprächspartner kennengelernt, der sich sehr viel Mühe gegeben hat, auch die Journalisten, die Medien einzufangen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie so insgesamt auch im Leben so als ein sehr korrekter Mensch auch sind und das sozusagen auch im Verhältnis zu Spielern so auch gepflegt haben. Also trifft es zu, dass Sie auch diese Haltung nach draußen, natürlich auch im Innenleben sozusagen den Spielern mit einem großen Respekt und einer großen Menschlichkeit entgegengetreten sind?
Ja, ich nehme das so mal hin und ich glaube auch, dass da viel Wahrheit drinsteckt. Ich habe sicherlich während der Spiele auch meine emotionalen Ausbrüche gehabt und das ein oder andere mal von mir gegeben, was ich später vielleicht sogar etwas bereut habe. Aber insgesamt bin ich immer sehr fair und sehr umgänglich mit der Mannschaft, mit den einzelnen Spielern auch umgegangen. Und was ich von Anfang an auch versucht habe, was ich vielleicht in den ersten Trainerjahren noch nicht ganz so geschafft habe, ist auch der Umgang mit den Reservespielern oder mit den Nachwuchsspielern, dass der eben auf dem gleichen Level stattfindet wie mit den Stammspielern. Mhm. Das hat dieses Verhalten einiger Trainer hat mich damals schon als Spieler immer gestört und das wollte ich nicht als Trainer beibehalten, sondern ich wollte es etwas anders durchziehen, wie es vielleicht auch bei Otto Rehagel kennengelernt habe, dass man da einfach auch eine Wertschätzung, auch wenn jemand im Moment nicht spielt, ist ja trotzdem als Mensch erstmal unantastbar und für mich genauso wichtig und so wertvoll wie die letztlich spielen. Und das war es damals für Otto und das, denke ich, ist es auch in der ganzen Zeit für mich gewesen.
Das heißt, es ist ja so ein ganz wichtiger Moment, wenn man so als Trainer merkt, Mensch, ich muss wirklich Zeit investieren in diese Beziehungspflege mit Reservisten, mit den Nachwuchsspielern, also das ganz bewusst für sich wahrzunehmen, so, ne, die haben eigentlich für das nächste Wochenende spielen die keine Rolle für mich, weil ich habe da meine 11, 12, aber trotzdem sozusagen in der Trainingswoche auch am Wochenende sich die Zeit zu nehmen, um dieses Verhältnis zu stabilisieren. Ich glaube, das ist ein großer Punkt und so, wenn Sie so reden, dann glaube ich auch, dass das auch so ein kein Tipp ist, aber Ihre Erfahrung ist, dass das mit das Wichtigste ist als Trainer, diese Balance im Kader herzustellen.
Ja, ich glaube schon, weil ja insgesamt die Mannschaftseinheit ja nicht 11 und auch nicht 15, sondern oft ja bis 25 Spieler umfasst. Und da ist es nicht so einfach. Und wie gesagt, auch ich habe da, glaube ich, in den ersten Jahren, auch beim HSV noch, die ersten drei Jahre etwas nicht alles richtig gemacht. Weil ich auch das Problem zwar für mich selber erkannt habe, aber ich selber auch noch nicht so das Gefühl hatte, wie man das am besten macht, weil ich selber immer Stammspieler gewesen bin und immer irgendwo da im Mittelpunkt auch des Trainers stand, ne, und das nicht so immer als Spieler aufgenommen habe, wie mit den Reservespielern oder denen, die am Rande des Kaders waren, da umgegangen worden ist. Wie gesagt, aber das ist dann, um wirklich erfolgreich zu sein und auch vielleicht ein bisschen länger als Trainer arbeiten zu können, ne, oder so wie bei mir, dann man auch vielleicht nach Jahren oder nach ein paar Jahren wieder den gleichen Verein dann besuchen kann und da auch wieder genommen wird, das ist dann schon wichtig.
Und Sie haben, glaube ich, während Ihrer ganzen Trainerlaufbahn auch die Spieler gesiezt, alle, oder? So habe ich es.
Ja, das ist richtig. Das ist auch eine Geschichte, die mir am Anfang auch als Otto Rehagel das gemacht hat, das bei uns bei Werder ein bisschen komisch fand, aber die mit der Zeit einfach auch gut war und die ich dann auch, ja, da muss man schon sagen, übernommen habe letztlich, dieses, dass ich die Spieler mit Vornamen angeredet habe und gesiezt habe, ja, und sie mich dann letztlich natürlich auch gesiezt haben, aber dass ich damit eine Wertschätzung ausdrücken will und auch ihnen zeige, dass sie irgendwo auch hier auf einem Level mit mir selber sprechen können. Und letztlich ist es so, dass man auch mit dem Sie, dass man da genauso eine intime Atmosphäre schaffen kann und so ein persönliches Verhältnis aufbauen kann, wie mit dem Du. Und vielleicht in der einen oder anderen Situation das sogar hilft, wenn man ein bisschen aufbrausend ist und oder wenn man...
Das ist ein Brems sozusagen.
Genau, wenn man da nicht so zufrieden ist, dass es ein Brems jetzt übers Ziel hinaus zu schießen. In der negativen, negativen Seite.
Okay, und ich habe es vorhin schon gesagt, Herr Müllmann, Sie sind ein sehr erfahrener Trainer, Sie sind der Rekordtrainer der zweiten Liga mit über 500 Spielen. Ist das etwas, worauf Sie stolz sind oder worauf man stolz sein kann?
Das weiß ich nicht. Also ich hätte vielleicht auch lieber 500 Spiele in der ersten Liga gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin schon stolz darauf, dass ich ja fast fortwährend arbeiten konnte, dass einzelne Vereine auch mich ein zweites oder wie Fürth sogar ein drittes Mal geholt haben. Und es sind ja auch noch von den anderen Vereinen welche da gewesen, die auch durchaus ein zweites Mal angefragt haben, wo ich dann aber nicht zurückgekommen bin. Also insofern denke ich, habe ich an den Stationen, wo ich war, auch mit den Verantwortlichen, mit der Mannschaft, vernünftig zusammengearbeitet und letztlich auch den sportlichen Erfolg irgendwo zumindest größtenteils gehabt, den man sich gewünscht hat.
Der quasi erwartet worden war. Jetzt gibt es ja viele Trainer und jetzt gerade in den letzten Jahren sind ja Top-Clubs auch aus der ersten Liga abgestiegen und die haben sich fast durchgehend auch immer schwer getan. Auch viele Trainer haben sich schwer getan und mussten dann ihre Ämter sozusagen aufgeben, weil die zweite Liga einfach ein anderes Pflaster ist als die erste Liga. Worauf, und jetzt haben Sie ja so eine erfolgreiche, ganz, ganz viele Spiele in der zweiten Liga als Trainer absolviert. Worauf kam es denn für Sie besonders an, diese zweite Liga, die ja schon immer so sich so wirklich also ein anderes Terrain war als die erste Liga? Was haben Sie sozusagen sich immer vorgenommen, damit Ihre Teams diese Liga annehmen, wie man so schön sagt?
Ja, ich bin ja oft in Situationen gekommen, wo es nicht so gut lief und wo man dann erstmal alles sortieren musste. Das ist mir meistens relativ schnell gelungen, dass man einfach erstmal trotzdem eine Ordnung reinbringt in das Auftreten der Mannschaft auch auf dem Platz und dass man vor allen Dingen die Aufgaben auch klar verteilt oder klar aufzählt. Das ist schon auch in der zweiten Liga wichtig. Und ich denke, die zweite Liga hat Spieler, die auch körperlich fit sind, die auch Fußball spielen können. Und man soll ruhig versuchen, auch in der zweiten Liga das Fußballerische in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist keine Kämpferliga mehr. Ne? Und alle, die jetzt meinen, in der zweiten Liga wird mehr gekämpft oder ja, da ist der Kampf das Allerwichtigste. Diese liegen meiner Meinung nach nicht ganz richtig. Natürlich ist das eine Basis, die man haben sollte, ne? Dass die Mannschaft in der Gesamtheit miteinander agiert, dass sie miteinander auf sich gegen, also untereinander sich auch gegenseitig hilft und unterstützt und, mhm, und absichert und verbal und auch physisch da für den anderen da ist. Ja, aber man muss auch Fußball spielen können und man braucht in jeder Mannschaft auch irgendwo eine Hierarchie, die sich zeigt durch fußballerische Klasse und eben durch psychische Stabilität. Mhm. Und diese paar Spieler muss man haben oder man muss sie halt dazu holen. Und das, glaube ich, habe ich oder haben wir dann immer auch sehr gut und sehr schnell geschafft.
Das heißt, so ein Zugang zur Mannschaft war dann immer wirklich, sich die Struktur der Mannschaft anzuschauen und diese Führungsspieler herauspicken, die es dann schon gab, ne, durch vielleicht auch Kapitänsbinde, aber auch, dass sie nochmal genau hinschauen, wer könnte denn eventuell in so eine Rolle reinwachsen. Das heißt, dieser Draht zu den Führungsspielern und sie, denen auch eine gewisse Verantwortung zu geben, war das so ein Hauptteil ihrer Arbeit, gerade zu Beginn, wenn sie dann zu einem neuen Verein kamen?
Wenn ich irgendwo hingekommen bin, habe ich sicherlich als erstes dann neben den Verantwortlichen mit dem Kapitän, mit dem Mannschaftsrat gesprochen, um einfach so ein internes Bild zu kriegen. Aber ich habe auch mit einem gesprochen, den ich vielleicht kannte, der aber gar nicht gespielt hat, um einfach auch mal seine Meinung zu hören, um dann auch für mich einfach das Bild mehr abzurunden. Und in den meisten Fällen geht es auch darum, erstmal wirklich wieder eine Arbeitsstruktur dann in die Mannschaft hineinzubringen, ne, sie auch physisch ein bisschen zu stärken, ne, bevor man dann anfängt, das Fußballerische aufzugreifen und zu verbessern. Ne. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo mal gekommen bin und am ersten Tag da total die Ordnung geändert habe oder total irgendwo die Spielweise verändert habe, sondern ich habe immer versucht, das, was sie bislang gespielt haben, zu verbessern und dann in den ersten Wochen mit der Mannschaft in diesem Sinne zu arbeiten. Mhm. Und dann muss man natürlich schon den nächsten Schritt machen, der dann darin besteht, dass man eben die Ordnung anspricht, die Spielweise anspricht, das System anspricht, ne, und dass man dann eben auch, wenn man die Möglichkeit hat und vielleicht im Winter noch was dazu holen kann, personelle Dinge nochmal ändert.
Ja, und Sie sind mit 9 Geschwistern groß geworden. Wie hat das Sie, also den Menschen Benno Möhlmann, geprägt, auch in Bezug auf die Art und Weise, wie Sie dann auch aufgetreten sind?
Ja, ich meine, die Jugend oder die Kindheit prägt, glaube ich, immer. Es ist richtig, dass wir zu Hause dann zum Schluss mit, oder was heißt zum Schluss, die letzten 5-6 Jahre für bei meinem Aufenthalt in der Familie schon mit 10 Kindern da aufgewachsen sind. Mhm. Ich war der Älteste und der Jüngste war 11,5 Jahre jünger, also ist die Gruppe auch gar nicht so weit auseinandergezogen. Und man musste einfach von Anfang an da auch Rücksicht nehmen. Und für mich war es auch als Ältester natürlich oft der Fall, dass ich auch verantwortlich war für bestimmte Abläufe im Haushalt. Aber das ist wirklich alles im Rahmen gewesen, muss ich der Fairness halber sagen. Ich bin dann ja auch schon mit knapp 17,5 da aus Lohne weggezogen und bin nach Münster gegangen mit 18 dann und habe dann auch die Phase, wo meine ganzen Geschwister erwachsen geworden sind und gar nicht mehr mitgemacht in diesem Bereich. Da war ich schon sehr selbstständig unterwegs.
Aber ich kann mir vorstellen, also sehr lebendig zum einen mit neuen Geschwistern. Also man hat wahrscheinlich sehr viel gelacht, es war wahrscheinlich auch sehr laut. Und wie Sie eben auch sagen, als Ältester diese Verantwortung, das heißt, das alles hat Sie sicherlich, also nicht umsonst haben Sie auch als Spieler so eine gewisse Rolle gehabt, wo Sie Verantwortung übernommen haben in Bremen oder auch dann später beim HSV, aber auch als Trainer dann natürlich diese Verantwortung. Würden Sie schon sagen, dass das ja so in ihrer Wiege Ihnen mitgegeben wurde als Ältester von so einer großen Bande?
Ja, es ist der Lauf der Dinge bei mir war schon so. Das muss man sagen, dass ich auch ja in den Jugendmannschaften in Lohne da immer Kapitän gewesen bin, schon sehr, sehr früh ab der C-Jugend und quasi immer auch in diesen Mannschaften da vorangegangen bin. Das ist dann natürlich, als ich dann in die große weite Welt kam, ob es Preußen Münster oder Werder war, nicht immer in den ersten Jahren schon sofort fortgelaufen, sondern ich musste da meine Position auch erkämpfen und erarbeiten, aber bin dann immer in diese Führungsrollen, auch in Münster schon in sehr jungen Jahren gekommen.
Und wenn ich Sie frage, ich meine, so ein Familienleben mit neuen Geschwistern, das denke ich mal, hat auch Auswirkungen auf Ihre Werte gehabt und die haben sicherlich was mit Bodenständigkeit zu tun, aber auch Bescheidenheit. Sind das Werte, die Sie, also die für Sie wichtig waren oder welche Werte sind ansonsten noch für Sie wichtig und welche Werte sind auch im Zusammensein mit der Mannschaft oder innerhalb der Mannschaft für Sie ganz, ganz wichtig gewesen und haben auch darauf referiert?
Ja, ich denke schon, dass das für das Gemeinschaftsgefühl dieses Aufwachsen in einer Großfamilie schon eine Rolle gespielt hat. Ich habe schon gelernt, Rücksicht zu nehmen und habe das auch irgendwo versucht, allen beizubringen, dass man auch innerhalb einer Mannschaft ja Rücksicht nehmen muss auf die anderen, dass man selber natürlich auch eine Zufriedenheit entwickeln muss als Basis, um selber Leistung zu bringen, aber dass man auch die anderen, weil man eine Mannschaft ist, genau wie wir zu Hause eine Familie waren, weil man eine Mannschaft ist, eben auch dafür ja auch Sorge tragen muss, dass es dem Mitspieler gut geht, dass der Mitspieler unterstützt wird, dass der anerkannt wird, dass man insgesamt sich gegenseitig immer da auch hilft und natürlich auch fordert. Das war oft nachher auch ein Satz, den ich immer wieder in den Mannschaftssitzungen gesagt habe. Wir müssen den anderen auch fordern, dass er Leistung bringt. Und wenn wir merken, der ist heute nicht ganz so drauf, dann müssen wir ihn unterstützen, indem wir ihm gut zusprechen oder auch mal ein bisschen härter ansprechen. Das ist einfach so. Und das gehört zur Mannschaftsleistung, gehört einfach dazu, dass alle eine gute Leistung bringen. Sonst stimmt die Mannschaft Leistung im Endeffekt auch nicht. Und das ist vielleicht im Ursprung ein bisschen aus der Großfamilie dann auch schon drin gewesen bei mir. Aber das hätte ich auch spätestens dann einfach lernen müssen. Sonst können Mannschaften nicht funktionieren.
Und trotzdem ist es ja so, dass man manchmal den Eindruck hat, dass solche Werte wie Rücksicht und wir sind quasi sitzen alle im Boot und müssen aufeinander achten und Teamleistung ist eben gespeist daraus, dass jeder Einzelne stark ist, aber auch eben aus diesem Gemeinschaftsgefühl. Da hat man manchmal den Eindruck, dass die heutige Generation von Spielern dafür gar nicht mehr ansprechbar ist. Würden Sie sowas auch sagen, dass die Zeiten früher für so eine Haltung eher offen waren und heute mehr Egoisten auch in den Mannschaften sind und es schwieriger ist, dieses Gemeinschaftsgefühl herzustellen?
Ja, ich glaube, dass man das schon so sehen muss und dass ich das so sehe, dass es heute nicht mehr ganz so einfach ist, dieses Gefühl, weil einfach von Anfang an auch, ja, es hört sich jetzt etwas blöder an, aber auch schon es darum geht, letztlich dann vorne dran zu sein, ne? Weil vorne dran zu sein bedeutet auch, gut zu verdienen, Geld zu haben. Das ist natürlich das eine. Zum Zweiten ist dieses Großwerden, dieses Heranführen an den Profibereich für die Spieler ja ganz anders geworden. Die sind ja schon in jungen Jahren dann in diesem Leistungsbereich drin, wenn sie in Nachwuchsleistungszentren da wirklich als guter Spieler, na, neben anderen guten Spielern sich aber durchsetzen müssen, als guter Spieler, wie ich vielleicht einer war in meinem kleinen Verein, wo ich dann als Bester führen musste, einfach meine Leistung mit meiner Leistung vorangehen musste. Ne, sind diese Guten, die das in ihrem kleinen Verein vielleicht auch könnten, ne, aber da schon gefordert, gegen andere sich durchzusetzen, und vielleicht spielen sie gar nicht, vielleicht können sie gar nicht, müssen dann lernen, damit umzugehen, dass sie gar keine Stammspieler mehr sind, können sich nicht so entwickeln, ne, wie es vielleicht ihrer eigenen Persönlichkeit gut tun würde. Und dann geht's weiter, dann kommen sie in diesen Profibereich, und im Profibereich sind ja dann erstmal die Kaderspieler, die sich um die 20, 25 ja im unteren Minimum bewegen, ne? Und dann immer auch die Nachwuchsspieler, die auch immer mal dazugeholt wurden. Das ist ein Kreis von 40 Spielern, und sich da als junger Spieler, als vielleicht nicht Weltklasse-Spieler, da sich durchzusetzen oder da zurechtzufinden, ist nicht immer so einfach. Und da muss man, kann man vielleicht das nicht so gut umsetzen, die Gemeinsamkeit und das Gemeinschaftsgefühl in den Vordergrund sowieso nicht mehr, aber auch so wirklich rauszubringen.
Jetzt haben wir über so die Haltung der Spieler gerade gesprochen. Jetzt gibt es ja auch die Trainer, und da hat sich natürlich auch etwas getan. Also bei vielen Trainern gibt es heute keine Biografien mehr, sondern das sind eher Karrieren, Karriereplanung. Sie selbst sind damals, so haben Sie es auch in mehreren Interviews erzählt, mehr oder weniger reingerutscht so in diese Trainerlaufbahn. Heute wird das oftmals als Ziel, als Plan genommen. Gerade in den Nachwuchsleistungszentren finden sich viele Jugendtrainer wieder, die ganz klar sagen, mein Ziel ist es, hier durchzulaufen und dann Profitrainer zu werden. Wie sehen Sie das heute? Hat das Vorteile, dass es dann wirklich super Profis sind, die eine tolle Ausbildung haben als Trainer? Auf der anderen Seite fehlt ja oftmals auch dieser persönliche Werdegang, dieses ganz Spezielle. Manchmal hat man den Eindruck, dass die Trainer sich sehr ähneln. Wo sehen Sie das mit einem Blick auf die Trainergilde? Wo sehen Sie so die Mitte?
Ja, ich bin ja, so sehe ich mich zumindest selbst, immer irgendwo ein Mensch des Ausgleichs, und bin jetzt keiner, der so die Extreme immer selber gelebt hat und letztlich auch nicht die Extreme unbedingt gut findet. Aber es ist so, dass es einfach eine Frage der Zeit auch ist, und jetzt irgendwo diese Vergleiche früher, heute letztlich nicht so viel bringen. Ne? Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ne, die Trainer heutzutage, die über diese Nachwuchsschule schon in den Vereinen teilweise laufen, die da ihre Lizenzen auch schon absolvieren, die sind sehr gut ausgebildet, sind fachlich optimal ausgebildet, ne, sind, haben ja auch schon mittlerweile Medienschule psychische Mentalausbildung da auch in ihrem Bereich sehr intensiv in der Vorbereitung da letztlich auf ihre Karriere zu machen. Und ihnen fehlt vielleicht selber, oder vielen fehlt so ein bisschen vielleicht das, dass sie es selber mitgemacht haben, dass sie selber auch als Spieler diese Ungerechtigkeiten auf der einen Seite, dieses Harte auf der anderen Seite, diese Freude dann als Drittes oder was weiß ich da, wenn man dabei ist, und die Freude über Erfolge, die man hat, oder über Tore, die man geschossen hat, dieses Absolute vielleicht selber nicht so miterlebt haben. Ne? Das fehlt vielleicht ein bisschen, das schon, ne? Aber ob das besser ist oder schlechter, ich will das nicht beurteilen.
Würden Sie sich noch mehr Ex-Profis in der Trainerrolle wünschen?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, eine Zeit lang war es auch so, dass die Profis ja dann, wenn sie Trainer geworden sind, das so automatisch auch hingenommen haben, so sie sich einfach nur so oder mit dem Beruf abgefunden haben, sage ich mal. Und das ist auch nicht okay. Ne? Man muss für den Beruf auch letztlich leben. Und das ist die erste Voraussetzung. Ja. Und dann ist es nicht ganz so wichtig, ob einer dann wirklich über Jahre Profi war oder ob er vielleicht nur in der Regionalliga oder oder Oberliga gespielt hat, aber irgendwo dabei war schon. Ne? Ich denke schon, dass man irgendwo dabei sein sollte, dass man ganz aus der Theorie heraus da ein guter Trainer werden kann. Gibt es auch Beispiele, aber das ist nicht meine Welt.
Okay, und ich habe, wie Sie schon rausgehört haben, Herr Müllmann, ein paar Sachen auch von Ihnen gelesen und habe hier ein Zitat gefunden, wo Sie sagen, die Karriere eines Trainers hängt heute damit zusammen, wie er auftritt, wie er von Fans und Sponsoren gesehen wird, auch wie er sich in der Medienwelt darstellt. Hat sich das auch in den letzten Jahren gesteigert? Wie leicht oder schwer ist Ihnen denn so dieses Auftreten, diese Imagewerbung ein Stück weit durch Interviews, durch Auftritte in der Öffentlichkeit gelungen in Ihrer Karriere?
Also ich würde mal, wenn ich es zusammenfasse, sagen, zufriedenstellend. nicht immer optimal, ne, weil ich manchmal auch speziell am Anfang der Karriere, aber auch nachher immer noch mal wieder dann auch plötzlich so den Moment hatte, wo ich einfach dann auch keine Lust mehr hatte, das alles so mitzumachen, ne, sondern weil es für mich dann auch nicht das alles Entscheidende letztlich ist, zu jeder Zeit da parat zu stehen und ein gutes Bild abzugeben. Aber es gehört einfach dazu, das ist schon richtig. Und Karrieren wären auch darüber gemacht. Aber Karrieren kann man auch machen, wenn man letztlich nicht wenn man letztlich nicht alles mitmacht und wenn man letztlich auch nicht hier irgendwie so kerzengerade einfach irgendwo seine Laufbahn da durchzieht. Ich meine, ein Trainer wie Jürgen Klopp hat auch viele Unebenheiten und das ist auch akzeptiert und das ist sogar dann, manchmal wird es dann sogar übertrieben gut empfunden.
Ja, ne?
Und das hängt immer auch etwas mit dem Erfolg letztlich zusammen, das ist mir auch klar, ne? Aber Trainer sollten schon irgendwo vom Grunde her eine gerade Linie haben und sollten charakterfest sein, aber sie können auch Ecken und Kanten haben.
Würden Sie jetzt im Nachgang also einfach sagen, na, wenn ich jetzt heute nochmal am Anfang meiner Karriere wäre, da würde ich mir mehr Mühe dafür geben oder würden Sie sagen, nee, das hat nicht zu mir gepasst, so wie ich durch die Karriere gekommen bin, war genau richtig, weil es authentisch war?
Ja, das ist im Grunde das, was ich schon für mich in Anspruch nehme. Ich wollte immer arbeiten und mir ist es auch nicht so wichtig gewesen, wirklich dann erste Liga zu sein. Ich denke, wenn man karrieretechnisch das sieht, dann habe ich auch nach der HSV-Zeit den Fehler gemacht, dass ich zu schnell wieder angefangen habe zu arbeiten. Und bei Eintracht Braunschweig, bei einem Verein, der dann drittklassig war zu dem Zeitpunkt. Ja, aber das war einfach, natürlich ist der Verein auf mich zugekommen, aber ich wollte auch wieder arbeiten.
Ja.
Ich wollte gerne auch für den Verein arbeiten. Ich wollte, das war ein Traditionsverein, das ist immer noch ein Traditionsverein, der wieder hoch wollte, ne, und ich wollte dabei mithelfen und das ist einfach dann okay gewesen. Natürlich hätte ich auch noch mal 3, 2, 3, 4, 5 Monate warten können. Nach 3,5 Jahre HSV-Zeit hätte ich sicherlich im nächsten halben Jahr auch mal wieder eine Stelle in der ersten Liga bekommen. Na, da bin ich absolut sicher.
Also hat es eher damit zu tun, dass Sie einfach hungrig waren, wieder auf dem Platz zu stehen.
Ja, und dann nachher auch dann die Angebote in der zweiten Liga, das habe ich größtenteils gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich kann da helfen und die wollen mich gerne haben. Und dann kann man so eine Aufgabe auch mit aller Überzeugung und mit vollem Willen angehen und durchziehen.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen, dass das dann eben passen muss für Sie selbst auch.
Für mich vielleicht mehr als dieses Planen einer optimalen Trainerkarriere. Ne? Das ist nicht so mein Plan gewesen. Das war schon damals nicht als Spieler mein Plan oder habe ich nicht gemacht, dass ich da vielleicht in den optimalen Weg mal gegangen bin, sondern ich bin gerne bei Vereinen dann auch mal ein bisschen länger geblieben, weil es einfach Spaß gemacht hat auch.
Das heißt, hatten Sie so eine Art Berater in Ihrer Karriere? Oder
nee, habe ich nicht gehabt. Habe ich nicht
gehabt. Okay. Ist ja heute auch undenkbar sozusagen.
Weder einen Spielerberater gehabt, noch in der Zeit als Trainer irgendeinen Berater gehabt, sondern ich habe die Dinge schon selbst mehr oder weniger für mich in meinem Kopf entschieden.
Also old school, Herr Mühlmann, das ist ja.
Sehr old school, ja.
Auf jeden Fall. Und ich stelle mir vor, Herr Mühlmann, wenn Sie jetzt auf Arminia Bielefeld schauen, Eintracht Braunschweig, Werder Bremen, Hamburg SV, also gerade im Norden, Preußen, Münster, viele Vereine, die, mit denen Sie sehr, sehr verbunden sind, bei denen es gerade im Moment ja auch in einer anderen Liga auch gerade so zu spielen ist, anders als noch zu Ihren Zeiten, als ja Vereine wie Bremen und der HSV natürlich Erstligist waren. Aber ich glaube, Sie haben auch im Gefühl, dass Sie zu all diesen Vereinen, und Kräuter Fürth kann man ja auch dazu nehmen dann, oder der FSV Frankfurt, wirklich das Gefühl haben, ich kann jederzeit zu diesen Vereinen gehen, ins Stadion gehen und Sie werden dort begrüßt, geschätzt und geehrt auch ein bisschen.
Ja, ich empfinde das schon als Privileg, dass ich es geschafft habe, dass man jetzt irgendwo nicht mit Schimpf und Schande weggejagt worden ist, sondern dass bei allen Vereinen letztlich da doch das Gefühl herrscht, dass wir eine gute gemeinsame Zeit gehabt haben und dass man sich auch jederzeit, wenn man sich begegnet, in die Augen schauen kann und ein gutes Gefühl haben kann.
Mhm, absolut. Das glaube ich auch. Zu welchem Verein ist denn so... Das können Sie vielleicht noch mal jetzt zum Abschluss sagen. Welcher Verein steht ihm am nächsten? Ist es tatsächlich Werder Bremen, weil Sie dort auch so lange als Spieler waren? Welchem Verein pocht denn so am meisten Ihr Herz?
Ja, man muss schon sagen, dass ich auch über die insgesamt 8,5 Jahre in Fürth da eine sehr gute Bindung sowohl zu dem Verein wie zu den Fans, wie zu denen, die auf der Geschäftsstelle gearbeitet haben oder teilweise immer noch arbeiten, zu den Verantwortlichen eine sehr gute Bindung immer noch habe. Und bei dem Verein oder zu dem Verein bin ich gekommen, als sie gerade aufgestiegen waren und an letzter Stelle der zweiten Liga sich befunden haben und nicht genau wussten, wie es weitergehen kann. Und dem Verein habe ich heute noch das Gefühl, dass ich dem damals in den ersten 3,5 Jahren danach sehr gut helfen konnte und auch geholfen habe. Und da der Grundstein mitgelegt wurde, dass dieser Verein ja mittlerweile doch zu den besten 30 Vereinen in Deutschland gehört.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wir kommen so langsam zum Ende, Herr Mühlmann. Und ich möchte Ihnen gerne noch mal eine Frage stellen. Sie haben den einen oder anderen Trainernamen auch schon benannt. Ich wäre mal gespannt, wenn Sie jetzt so 3 Trainer nennen müssten oder würden, die Sie so ein Stück weit beeinflusst haben, geprägt haben, oder auch Trainer, die Sie einfach nur aus der Ferne bewundern, weil sie aufgrund ihrer Arbeit einfach für Sie einen großen Einfluss hatten. Welche 3 Trainer würden Sie denn so, ohne eine Reihenfolge jetzt zu haben, welche 3 Trainernamen kommen Ihnen da in den Sinn, die für Sie prägend waren?
Ja, für die, mit denen ich direkt zusammengearbeitet habe und die ich direkt kennengelernt habe, ist schon Otto Rehagel derjenige, der einen sehr großen Eindruck auf mich hinterlassen hat und von dem ich sogar sage, dass ich ein paar Dinge versucht habe zu übernehmen, wobei ich für mich immer in Anspruch nehme, dass ich schon aus meiner eigenen Persönlichkeit heraus meinen Job gemacht habe und ich die Dinge teilweise auch nicht so machen kann, wie Otto es damals eben der Mannschaft vorgetragen hat. Und insofern...
Und vielleicht, er ist ein Trainer, der auch anstrengend sein konnte. Auch ihr Verhältnis, glaube ich, war ja nicht immer rosa-rot zu 100%. Das hat aber dazugehört.
Ja, es ist richtig. Er war schon auch empfindlich, wenn es dann um Kritik ging. Und da sind wir auch dann einmal aneinandergerauscht und das hat auch ein paar Jahre gehalten, dieser Abstand dann. Aber das gehört auch dazu. Und, und das ist, ich habe ja vorhin auch gesagt, auch ein Trainer braucht Ecken und Kanten und muss irgendwo auch, kann nicht alles stromlinienförmig ablaufen dann. Na, das war schon, aber in seiner Gesamtheit war das schon jemand, von dem ich ja wirklich was gelernt habe auch.
Also in Bezug auf die Menschenführung, das hatten Sie ja vorhin schon angesprochen. Ja, ja, also die Art und Weise oder die Fähigkeit, alle Spieler mit ins Boot zu nehmen. Ne?
Ja, genau. Und selber dann als Spieler, als weiteren Trainer habe ich dann in Münster schon in den ersten Jahren, wo man ja immer mehr aufnimmt, ich muss jetzt einfach alle drei Trainer mit einbeziehen.
Ja, machen Sie mal.
Oder ich habe sogar noch einen mehr oder zwei mehr.
Machen Sie einfach mal.
Ja. Aber die drei, ne, das war mein allererster Trainer, war Slobodan Sendic, der mich dann als A-Jugendspieler schon in die erste Mannschaft geholt hat und einfach so diese Power hatte, die mich beeindruckt hat. Dann kam Rudi Fasnacht. Das war wirklich...
Beschreiben Sie ihn mal.
Rudi Fasnacht war sehr aufbrausend und war sehr, sehr hart oder war sehr fordernd und konnte schon sehr gut motivieren, aber hat die Spieler an die Grenzen geführt. Und der hat mir auch gezeigt, dass man Grenzen nicht nur erreichen kann, sondern dass man sie auch überschreiten kann. Ja, und das hat in der einen oder anderen Phase sicherlich auch in späteren Jahren dann geholfen oder gut getan.
Obwohl man ihn dann manchmal verflucht hat als Spieler, mit Sicherheit.
Ja, als Spieler haben wir ihn verflucht. Wir haben da nicht viele Dinge nicht gut gefunden. Und es waren auch viele Dinge unterm Strich, wenn man sie einfach neutral sich anguckt, waren auch nicht optimal. War keine optimale Trainingsgestaltung. Muss man einfach so.
Aber trotzdem haben Sie da das auf jeden Fall was mitnehmen können. Wunderbar.
Ja, so in der Gesamtheit auf jeden Fall was mitgenommen. Und dann würde ich auch noch Werner Buskup dazu nehmen, den wir dann etwas später hatten, der dann wirklich auch fußballerische Dinge da mit eingeführt hat, der neues System, der wirklich uns gezeigt hat, dass man auch ein neues System sehr schnell lernen kann, wenn man es richtig als Trainer vermittelt.
Wunderbar. Also das heißt, Werner Buskup, der sozusagen so ein bisschen Vorreiter war oder im Nachgang auch für Sie so wirklich neue Elemente in den Trainingsalltag reingebracht hat?
Ja, kann man so sagen. Mhm. Der wirklich Spielform, dann hatte auch wir haben auch eine Systemumstellung damals gemacht, auch das System 3-4-3, was ich dann selber auch nachher in den ersten Trainerjahren für mich immer gespielt habe in den Mannschaften. Na, das hatte ich dann da praktisch bei ihm zum ersten Mal schon erlebt.
Mhm. Das heißt, sehr prägend diese ersten Jahre für Sie, so wie Sie es auch gesagt haben, als Spieler nimmt man da natürlich in jungen Jahren die Dinge noch ganz anders wahr. Aber sehr interessant zu hören, wie viel dann doch auch für Sie, für Ihre eigene Trainerlaufbahn dann doch relevant war. Und das zeigt, wie wichtig dann gerade auch die ersten Trainer dann sind, wenn man aus der Jugend in den Seniorenbereich kommt. Ja, Herr Mühlmann, ich bedanke mich für dieses Gespräch, ein intensives, ein schönes Gespräch, wie ich fand, weil es einfach so auch ihre Vita gut wiedergespiegelt hat. Ich habe einen guten Eindruck von Ihnen auch nochmal bekommen als Persönlichkeit. Ich hoffe, dass das den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht. Und bedanke mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir uns mal wieder sprechen konnten, und wünsche Ihnen für Ihren weiteren Weg alles Gute. Ich glaube, als Trainer werden wir Sie erst einmal nicht mehr sehen, oder? Das kann man so sagen.
Die Zeit ist wirklich vorbei. Ich vermisse es auch nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass ich es noch könnte, jetzt wirklich jeden Tag mir Gedanken zu machen, wie ich damit umgehe mit der Situation und wie ich dann bestimmte Dinge rüberbringe. Da habe ich auch keine Lust mehr zu, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, aber als Begleiter im Fußballgeschäft werden Sie weiterhin präsent sein. Von daher, Herr Mühlmann, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihren Input und für all das, was Sie uns heute erzählt haben.
Gerne, Herr Zitouni, ich darf mich auch bedanken. Es war auch aus meiner Sicht ein angenehmes Gespräch. Danke.
Vielen Dank. Also, liebe Grüße nach Bremen und bis ganz bald. Tschüss.
Ciao.